Hallihallo, mein Name ist Shari Reeves. Ihr kennt mich vielleicht noch als Jugendnationalspielerin, Bundesligaspielerin, Moderatorin und Musikerin. Ja, ich weiß, schon ein bisschen länger her. Als Moderatorin bei Wissen macht A erinnern sich sicherlich noch viele HörerInnen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Queer Uferlos. Freut euch auf die kommenden 60 Minuten mit unserem regenbogenfarbenen Programm, welches es bereits seit über 3 Jahrzehnten bei Radio Lora gibt und das inzwischen zu einer Institution in der queeren Szene geworden ist. Eure Shari. Viel Spaß.
Herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe zuhörende Menschen, zu einer neuen Sendung von Queer Uferlos. Heute ist unser Thema ältere queere Menschen, weil ich bin heute im Studio mit meiner Kollegin Esther Lermer und ich am Mikrofon bin die Karin Uecker. Und heute das Thema ältere queere Menschen, und zwar, weil diese Menschen in unserer Community häufig unsichtbar gemacht werden. Ältere queere Frauen vor allem, weil Frauen, die keine 30 mehr sind, aufgrund des Patriarchats systematisch unsichtbar gemacht werden. Ulrike Volkerts ist da eine seltene Ausnahme. Sowohl für ältere Damen, aber auch für uns lesbische Frauen. Obwohl ihre Kommissarin Lena Odenthal nie lesbisch war, gegen was sich auch Volkerts immer gewehrt hat, hat sie trotzdem mit ihrem Auftreten der Lederjacke und den kurzen Haaren für eine lesbische modische Sichtbarkeit gesorgt. Bei Männern wie in der schwulen Community ein großer Jugendwahn und ein großer Druck besteht hinsichtlich weißen, sportlichen, maskulinen Schönheitsidealen zu entsprechen. Doch auf der anderen Seite können wir auch von unseren Erfahrungen profitieren, denn sie haben uns doch durch ihre Kämpfe viele Türen geöffnet, durch die ich heute als androgyne Frau selbstbewusst spazieren kann.
Ja, so habe ich das formuliert.
Zuerst habe ich mich mit Anna Geiger von der Rosa, vom Rosa Alter über ihre Geschichten, Erfahrungen und Bedürfnisse von älteren queeren Menschen und die Unterschiede zwischen ihnen gesprochen. Zum Beispiel zwischen den verschiedenen Generationen transidenter Menschen, lesbischen Frauen und schwulen Männern. Durch die Sendung werden wir heute beide führen, ich, Karin Uecker, und meine Kollegin Esther.
Genau, wir haben das ja schon so gemacht, als wir im März unsere Sendung hatten zum Papstwort, wo ich als katholische lesbische Frau über meine Erfahrungen gesprochen habe und du als lesbische evangelische Frau. Und bevor wir jetzt zum Thema unserer Sendung kommen, gibt es heute eine neue Rubrik.
Der Kommentar.
Genau, und zwar von mir zu einem sehr aktuellen Thema, und zwar dem Genderverbot. Also, liebe Zuhörende und lieber Markus Söder, für diese Anrede gebrauche ich nicht mal eines Ihrer illegalen Sternchen oder Doppelpunkte. Seit Jahren diskutieren wir über geschlechtssensible Sprache. Und jetzt können alle Konservativen erleichtert aufatmen, die das ganze Gender-Gaga, wie Alice Weidel es nannte, verrückt macht. Eine lesbische Frau, die Karriere macht in einer Partei voller Nazis wie Björn Höcke, unter denen sie sich mit ihrer Weigerung, das Ende des grausamsten, widerlichsten Kapitels in der Geschichte von uns Deutschen zu feiern und ihrem menschenverachtenden Weltbild wohlfühlt, wenn sie mit ihren rassistischen Narrativen gegen Menschen hetzt, während sie mit ihrer Frau, der nicht weißen Filmregisseurin Sarah Bussard und ihren 2 Kindern in der Schweiz lebt und damit ein Stück weit unsere gesamte Community verrät, zu der sie sich sowieso nicht zugehörig fühlt, obwohl ihr Privatleben abgesehen von ihr wenig an das weiße, christliche, blonde und heterosexuelle Weltbild ihrer Partei erinnert. Aber hey, sie hat mal gesagt, sie wolle das mit der Homophobie in ihrer eigenen Partei locker sehen. So genervt, wie ich als lesbische Frau von Alice Weidel bin, so genervt sind viele Konservative von der Gendersprache. Doch nun hat Bayern vor kurzem ein Verbot von geschlechtssensibler Sprache an allen Hochschulen, Schulen und Institutionen in Bayern erlassen. Da wollte sich der Markus wohl am 1. April ein April-Scherz erlauben. Nur leider finden wir Frauen und die nicht-binären Menschen in unserer Community den so gar nicht lustig. Aber Friedrich Merz hat ihn sich sicher rot in seinem Kalender angestrichen. Ich sehe in diesem Beschluss eher einen verzweifelten Versuch, die Lämpchen am rechten Rand wieder einzusammeln, die den Rechtspopulisten hinterherlaufen, die gegen marginalisierte Gruppen hetzen und alle Menschen, die nicht in ihr menschenverachtendes Weltbild passen, aus Deutschland vertreiben wollen. Also nichts aus als Kuscheln mit Nazis für Wählerinnenstimmen. Ein Fehler, den wir Deutschen schon mal in unserer Geschichte gemacht haben. Es ist schon interessant, wie leicht sich gerade Cis-Männer provozieren fühlen, wenn nicht-binäre transidente Menschen und wir Frauen auch genannt werden wollen. Oder um es mit den Worten der Touch-Journalistin Dr. Michaela Dudley zu sagen, die erklärte, dass das Absprechen der Menschenwürde mit Worten beginnen würde, die Emanzipation marginalisierter Gruppen aber ebenfalls. Und genau deswegen haben am 24. März 650 Menschen am Wochenende nach dem das Verbot in Kraft getreten ist, dagegen protestiert. Die SZ, die darüber berichtete, erklärte, dass sich queere Menschen von diesem Verbot diskriminiert fühlen würden. Aber so ist es nicht, denn nicht-binäre transidente Menschen fühlen sich nicht diskriminiert, sondern werden diskriminiert, weil sie wieder systematisch unsichtbar gemacht werden. In einer heteronormativen, cisgeschlechtlichen Gesellschaft, in der sie oft nur Zielscheibe für alberne Witze sind. Aber auch wir Frauen sollen am besten wieder in der Küche verschwinden und unsichtbar bleiben. Natürlich wird die Sprache nicht dafür sorgen, dass ein Nein von uns Frauen Sternchen in Zukunft mehr zählt. Es wird auch nicht dafür sorgen, dass wir Frauen Sternchen am Ende des Monats das Gleiche auf dem Konto haben wie unsere männlichen Kollegen oder dass es in Zukunft weniger Femizide und häusliche Gewalt gibt. Aber es ist ein leuchtendes feministisches Ausrufezeichen. Wir Frauen und nicht-binären Menschen sind da und ihr könnt uns nicht mehr ignorieren. Oder wie Hannah Arendt es mal formuliert hat, I'm not disturbed about it all being a woman professor because I'm quite used to being a woman. Und sie hat recht. Denn wenn wir in der Sprache nicht sichtbar sind, dann trifft uns das Schicksal von vielen marginalisierten Gruppen. Wir werden unsichtbar gemacht und das sorgt dafür, dass unsere Hürden, Kämpfe und die Diskriminierung, die wir erleben, nicht mehr zählt und bald auch nicht mehr mit uns, dann über uns und dann gar nicht mehr über uns gesprochen wird, weil wir nicht mal im täglichen Sprachgebrauch vorkommen. Oder wie es die nicht-binäre, podcastende und schreibende Saskia Michalski in einem YouTube-Video auf dem Kanal Unbubble sagte: Ich weiß, dass meine Geschlechtsidentität in dieser Gesellschaft so gut wie keine Berechtigung hat, belächelt wird und nicht ernst genommen. Und allein dieses Sternchen würde eine Haltung zeigen, dass ich wenigstens existieren und stattfinden darf. Vielleicht sollten wir einfach in Zukunft die feminine Schreibweise über dem Schreiben verwenden. Die Männer können sich ja dann mitgemeint fühlen. Kommt Ihnen doch bekannt vor, oder, Frau Ministerpräsidentin?
Lora München, zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora92.4.de.
Das war Esther Lärmer mit ihrem Kommentar über das Genderverbot in Bayern. Und wir hörten jetzt auch einen Song von Tina Turner, der Königin des Rock'n'Roll. Und Tina Turner selbst ist erst vor einem Jahr in der Schweiz verstorben, mit 83 Jahren. Und der Song sollte uns auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, denn das Thema unserer Sendung sind queere Menschen im Alter. Und darüber haben wir mit Anna Geiger von Rosa Alter gesprochen. Zu Beginn hat sie uns erzählt, welche Themen sie beschäftigen und wer zu ihr in die Beratung kommt.
Weil wir gerade darüber geredet haben, wir haben ja auch über das Thema älter werden, andere Bedürfnisse haben, Da sind natürlich auch viele allgemeine Dinge dabei, die einfach jetzt erstmal nichts mit der Queerness zu tun haben, sondern die einfach mit dem Alter davor kommen. Du hast es schon angesprochen, diesen Schutz vor Diskriminierung, dass du guckst, ist das eine Pflegeperson, die vielleicht nicht extrem religiös ist, christlich und ein Problem damit hat, sondern quasi das, aber gibt es so spezielle Themen, wo du sagst, die betreffen, wie eben jetzt das mit den bei uns lesbischen Frauen, die betreffen speziell ältere queere Menschen?
Also da, du hast jetzt gerade ganz am Rande was gesagt, das würde ich gerne noch klären, und zwar es ist in der Tat so, dass man gar nicht, also es gibt so ein bisschen diesen, ich sag mal, ich schleppe auch manchmal das Vorurteil mit mir rum, dass religiöse oder gerade sehr christliche helfende Personen vielleicht diskriminierend sind. Das sind die oft nicht. Also gerade in München erlebt die gerade ganz oft, dass die bei uns anrufen, Mensch, ich habe da jemanden, einen schwulen Herrn, hatte ich gerade eben am Telefon von einer katholischen Beratungsstelle. Ich glaube, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, ihr könnt es besser, aber das ist völlig akzeptierend. Also die diskriminieren oft viel, viel weniger, als man vermutet. So. Okay. Das war aber gerade gar nicht die Frage. Was war die eigentliche
Frage? Die Frage eben, ob es eben Themen gibt, die eben speziell queere Menschen im Alter betreffen.
Nee. Nee, alt werden ist universell. Es gibt, und wir sind hier bei Rosa Alter tatsächlich auf ein Thema spezialisiert. Es gibt viele Beratungsstellen, die jetzt nicht für die queere Community sind, die sich auf ein Schwerpunktthema spezialisiert haben. Also sei es Demenz oder Pflegebedürftigkeit, irgendwelche körperlichen Erkrankungen etc. etc. Das wäre Quatsch, wenn wir das machen würden, weil es nicht so viele demente, schwule Männer gibt und nicht so viele, wie auch immer, Altersdiabetes, kranke Frauen, so. Also unsere einzige Einschränkung ist tatsächlich dieses Zugehörigkeit zur queeren Community, und das muss auch nicht irgendwie nachweislich sein. Wir kriegen manchmal die Frage, wie beweise ich denn, dass ich zu euch gehöre? Ich sage, ist wurscht. Ist egal, wenn du findest, dass du nicht in diese heteronormative Gesellschaft reinpasst, dann bist du bei uns richtig. Und ob du jetzt schwul, bi, lesbisch, trans, cis, was, ist egal. Und da gibt es dann tatsächlich Fragen zu allem, was irgendwie mit Alter zu tun hat. Und ich kann auch nicht alles beantworten und niemand von uns kann alles beantworten. Unser Hauptauftrag ist auch gar nicht, alles zu können, sondern wenn man es nicht kann, einfach zu wissen, wer es kann.
Wer es kann.
Und wo man jemanden hinschicken kann, guten Gewissens, und wer gut ist und wer auch queerfreundlich ist.
Also eine starke Zusammenarbeit.
Wir sind extrem gut vernetzt. Wir sitzen auch in verschiedenen Gremien. Das ist manchmal ein bisschen zäh, wenn man dann irgendwie einmal in der Woche drei Gremiensitzungen hat und dann dreimal 4 Stunden irgendwo drin sitzt und sich austauscht mit Leuten und sich denkt, ach, ich müsste schon eigentlich beraten. Aber es ist richtig cool auch, wenn man die Leute oft trifft. Das ist dann alle 2-3 Monate zu bestimmten Themenschwerpunkten. Wenn man sich austauscht untereinander, unter den Einrichtungen, es ist generell so ein Informationsaustausch da, und es ist auch, dass man sich dann gegenseitig kennt und auch weiß, wem kann man vertrauen und wer hat welche Schwerpunkte in der Beratung und wer hat welche Stärken, und ja, das ist tatsächlich wichtig.
Genau, im weiteren Verlauf von unserem Gespräch spricht sie auch über die Situation von transidenten Frauen und davon, dass ältere transidente lesbische Frauen neben dem Hass und der Gewalt der cis-heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft auch Diskriminierung in unserer lesbischen Community erfahren.
Was erfreulich ist und was wir auch sehr gerne machen, wir bilden Auszubildende in der Pflege fort zum Thema Queer und Alter. Weil es oft bei den jungen Auszubildenden in Pflegeberufen, die wissen oft überhaupt nicht, ja, wieso, die dürfen doch jetzt heiraten und wo ist denn das Problem? Aber dass die lesbischen Frauen, dass denen das Sorgerecht entzogen wurde, wenn sie sich mit einer Frau
in den 70ern wurde zusammen das Sorgerecht entzogen.
Ja, ja.
Ich glaube, mit Verweis auf Kindswohl.
Ja, ja, immer mit diesem, ja, das arme Kind, und das kann man dem nicht zumachen, da haben wir überhaupt nicht überprüft, ob die gut beim Vater aufgehoben sind. Ja.
Was halt so absurd ist, sonst braucht ein Kind immer eine Mutter, wenn es zwei hat, ist auch wieder eine zu viel.
Ja, genau. So, ne? Also das ist
so, wie wir es Frauen machen, ist irgendwie verkehrt.
Klar. Das schwingt ganz viel mit. Das ist auch bei den älteren Frauen oft, wenn die zur Beratung kommen, dann erwähnen sie halt so nebenbei, ja, ja, und ich habe Kinder und die sind jetzt groß und jetzt haben wir uns mit dem Partner, wir haben uns zweimal gut verstanden, aber eigentlich stehe ja doch auf Frauen und jetzt sind die Kinder aus dem Haus und jetzt möchte ich immer Frauen kennenlernen. So. Also das ist tatsächlich bei den älteren Frauen einfach ein Thema. Das ist, weil das ist ja nicht weg. Das war einfach lange Zeit, hat das geprägt. Und bei den schwulen Männern ja die erstmal den 175er, dass den nach dem Paragraph 175 strafbar war, sehr lange strafbar. Und dass die Bundesrepublik, die hat ja auch diesen Paragraphen von den Nazis quasi übernommen.
Ja, ja, Kaiserzeit, Nazis haben es verschärft und dann ist er immer noch drin geblieben.
Genau. Und es gäbe heute übrigens, würden wir auch beraten dazu, es gibt immer noch Entschädigungszahlungen für die, die nach dem 175 verurteilt waren.
Ja, aber erst seit kurzem. Seit ein, zwei Jahren, oder?
Ja, das gibt es seit zwei Jahren, glaube ich. Und die haben jetzt immer noch die Frist verlängert, weil so wenige Leute diese Entschädigungszahlungen in Anspruch nehmen.
Okay.
Und
was glaubst du, sind die Gründe, warum schwule Männer diese Entschädigungszahlungen so?
Ja, die Gründe, die ich höre, es ist eigentlich immer ein Grund, es ist eh schon vorbei. Ich habe damals meinen Job verloren, das Geld nutzt mir jetzt gar nichts mehr und ich will das Ganze nicht nochmal durchsprechen und nochmal aufwärmen.
Also quasi.
Es ist einfach dieses, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich auch nichts mehr davon.
Quasi so eine gewisse Desillusionierung, eine Angst vor einer Retraumatisierung und so, einem bringt doch eh nichts mehr. Ist ja schon, die Diskriminierung ist ja schon passiert.
Die Diskriminierung ist ja schon passiert und es hat damals mein Leben geprägt und so mit Geld kann man das jetzt nicht aufwiegen. So,
Dieses behaltet euren
Scheiß. Ja, genau. Ja, das stimmt. Behaltet einfach euren Kram. Also es ist jetzt natürlich nicht bei allen, aber es wurde jetzt, das lief, glaube ich, eigentlich ursprünglich bis letztes Jahr und dann haben sie noch zweimal verlängert. Das läuft jetzt noch weiter.
Viele Radiohörerinnen und Hörer glauben, dass Lora Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD-ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bekommt.
Dem ist nicht so. In Bayern haben wir den rechtlichen Status eines Privatradios.
In den meisten Bundesländern wird es ganz anders gehandhabt. Dort bekommen die freien Radios eine Basisförderung und bilden neben den öffentlich-rechtlichen und den kommerziellen Sendern eine dritte Säule in der Radiolandschaft, die Community-Radios.
Aber in Bayern ticken die Uhren bekanntlich anders. Deswegen unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den Lora-Förderverein e.V.
Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal www.lora924.de oder Telefon 480-2851.
Ring ist jetzt gerade besonders dicke im Moment und
aufs
manchmal,
Brot geschmiert.
Ja, manchmal geht es tatsächlich auch in unserer Beratung oder in unserem Alltag. Wir sind nicht nur Beratungsstelle, sondern wir begleiten auch. Mhm. Das heißt, wir sind auch da für Leute, die jetzt nicht konkreten Rat brauchen, aber die halt einfach mal eine Ansprache brauchen oder einfach mal wissen, sie werden jetzt einfach diskriminiert.
Geht es da um verbale Diskriminierung, um Misgendern oder gibt's es gibt wahrscheinlich auch Fälle von körperlicher Gewalt gegen transidente Frauen?
Ja, die, mit denen ich so zu tun habe, die wüssten sich jetzt gegen körperliche Übergriffe ganz gut zu wehren. Im Moment zu mir kommen, die sind alle großkräftig, könnten sich wehren. Es geht eher um ausgeschlossen werden von bestimmten Veranstaltungen, aber nicht, dass man sagt, wir wollen dich nicht, sondern so, dass man sie einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vergisst einzuladen oder dass man irgendwie sagt, wieso, du bist ja nur verkleidet oder was willst denn du bist ja keine echte Frau oder solche Geschichten passieren da ganz, also so tatsächlich verbale Gewalt und die gehäuft und ich weiß aber jetzt von den Jüngeren eben auch, dass die ganz konkret auch körperlich bedroht werden. Aber die, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe, ich glaube, da hätte man echt verloren, wenn man sie körperlich angreifen würde. Und das ist gut so in dem Fall.
Also diese körperliche Gefahr ist da?
Die ist da, ja.
Die ist da? Die ist da. Von Konservativen und Rechten dann wahrscheinlich?
Nicht unbedingt von Leuten, die sich so bezeichnen würden. Nichts.
Aber die sich so verhalten?
Ja.
Also quasi, es ist ein quasi was, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, was transidente Frauen angeht, ist es ein generationenübergreifendes Ding, dass es gerade sowohl die Älteren als auch die Jüngeren merken, es nimmt zu.
Ja, es ist ein generationenübergreifendes Ding. Was ich den Eindruck habe, das kann ich jetzt natürlich nur aus der älteren Perspektive sagen, was mein Eindruck ist, dass die älteren Trans-Lesben, dass die aus lesbischen Reihen auch diskriminiert werden.
Ja.
Also weiß ich jetzt nicht, ob das bei den Jüngeren auch so schlimm ist, das kann ich einfach nicht sagen. Das ist aber so. Also die werden von der, ich sage jetzt mal, Durchschnittsgesellschaft ausgegrenzt und können aber dann zum Teil wo nicht hingehen, weil die Lesben sie auch ausgrenzen. Ja.
Ja, dass wir da mit unseren transidenten Schwestern nicht immer so ganz solidarisch sind, ist jetzt auch nichts Neues.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt in. Du bist ja deutlich jünger noch.
Ja, aber so historisch gesehen gab es das schon immer.
Ja, also das ist sehr ausgeprägt, ja. Ja. Aber naja, das ist halt eines, das ist so ein Thema, mit dem wir uns so den ganzen Tag hier herumschlagen, sag ich mal.
Wir haben jetzt über verschiedene Themen schon gesprochen, Verschiedenes angesprochen. Und jetzt im nächsten Teil des Interviews spricht auch die Frau Geiger darüber, welche Extreme sie in der älteren lesbischen Frauen-Community erlebt hat, sie persönlich und welche Narben auch das Kämpfen um ihre Sichtbarkeit, die Diskriminierung und Trauma bei den älteren Lesbengenerationen hinterlassen hat. Sie spricht auch über ihre persönlichen Erfahrungen, die sie erlebt hat, indem sie auch von der lesbischen Szene diskriminiert wurde.
Es gibt so ein bisschen, ich erlebe in der älteren lesbischen Community zwei Lager. Es gibt die schon immer gekämpft haben, die jetzt auch sagen, ich werde doch jetzt nicht still sein, bloß weil ich alles darf. Das heißt ja noch lange nicht, dass das so bleibt, wenn ich nichts mehr sage. Das ist ja auch recht.
Kenne ich auch die ein oder andere mit der Einstellung.
die mussten früher schwierig sein, um nicht unterzugehen. Die sind jetzt schwierig.
Beschreibung, die trifft's.
Die sind jetzt auch schwierig, ja. Aber ich finde,
man... Entschuldigung, der war gut. Ach ja.
Ja, was soll ich sagen? Natürlich denke ich mir manchmal, nee, bitte. Aber dann denke ich mir, ja, das muss einfach so sein.
Du meinst dieses zu sagen, ich muss als lesbische Frau die Klappe aufmachen und ich muss bestehen und muss da meine Frau stehen und
ich darf nicht untergehen
und
wenn jemand Nein sagt, dann frage ich noch fünfmal warum und so und dann denke ich mal so auf der einen Seite, ach nee, das ist jetzt gerade echt anstrengend und dann denke ich mir ja schon, aber vor 20 Jahren musste die einfach so sein, weil sonst hätte sie verloren, sonst hätte sie vielleicht den Job gar nicht gekriegt oder so, ne? Also man muss sich immer vor diesem Hintergrund sehen, das war mal einfach überlebensnotwendig.
Überlebensstrategie.
Halt ja, genau, klar.
Das heißt, dieses Nachbohren, dieses nicht nachgeben wollen, ist so...
Ist einfach was man dann im Alter natürlich nicht ablegt, weil das hat man jetzt so
dieses
lange
gemacht. Dieses für sich einstehen, ja, und
genau.
Nicht... Und
genau.
Und also dieses Dinge auch nicht loslassen können.
Ja, das auch. Also es ist jetzt, das ist manchmal dann, macht vielleicht den Alltag jetzt nicht mehr leichter, aber man legt halt so Gewohnheiten auch im Alter nicht mehr
also
so
es war ohne quasi, weiteres ab. Ne? War quasi früher eine Überlebensstrategie und es heute halt immer noch da.
Ist einfach immer noch da, ne? Also was man kann man jetzt davon halten, was man will, aber
dieses Kämpferin, dieses kämpferische, dickköpfige.
Genau, genau.
Rebellische.
Genau. Ja, und dann gibt's die anderen, die ganz diese immer versteckt haben.
Genau,
ganz zwei zurückgezogen. Das ist so dieses andere
das Lager,
so ganz versteckt und die dann auch mal anrufen und mal vorsichtig fragen, ob das jetzt wirklich, sie würden halt so gerne eigentlich mal Frauen kennenlernen und nicht immer zu Hause und das ist ja ganz nett, gemütlich daheim, aber dafür so. Das sind so die anderen, die sehr ängstlich sind.
Das heißt, eine große Diskrepanz eigentlich, die schon immer offen damit umgegangen sind, von diesem Kampf wahrscheinlich auch so die ein oder andere Narbe mitgenommen haben und die anderen, die jetzt sagen,
vielleicht könnte ich mal gucken. Aber alleine, wohin kannst du nicht mitkommen? Da komme ich natürlich dann mit und so.
Als seelisch-moralische Unterstützung.
Ja, vielleicht, man weiß natürlich auch nicht, wie die anderen so drauf sind, ne, wo man da hingeht. Weil wenn diese Anna hier von Rosa Alter sagt, da ist es gut, dann heißt es ja noch lange nicht, dass man es selber auch gut findet. Ne? Also klar, die gibt es auch. Und es war einfach, in deren Jugend gab es nur entweder oder. Und deswegen gibt es halt jetzt dann auch sehr viele, die entweder oder.
Das heißt, es gibt eigentlich zwei Extreme.
Ja, es gibt auch was dazwischen, aber diese zwei Extreme sind deutlich sichtbarer.
Mhm. Das war Helle Kyoko mit Girls Like Girls. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Interviewpartnerin. Und zwar Heike Skog, mit der wir über ein Wohnprojekt für ältere queere Menschen gesprochen haben. Genau, es ging um die Frage, warum das vielleicht gerade für ältere queere Menschen dieses Community, dieses Zusammenleben in dem Lebensabschnitt so wichtig ist.
Ich denke, dass sich das nicht stark unterscheidet von Menschen, die hetero oder so unterwegs sind, sondern das ist tatsächlich dieser Lebensabschnitt, wo sich einfach viele darauf vorbereiten und sagen, okay, ich will gucken, wie ich dann wohnen möchte, wenn ich nicht mehr erwerbstätig bin und da dann einfach eine nette Nachbarschaft, eine selbstgewählte Nachbarschaft auch finden, wo sie dann ihr Älterwerden miteinander gestalten. Das ist die Idee. Und das ist jetzt speziell eben ein und es gibt mehrere solche Projekte in München, die sich aber an eine nicht definierte Gruppe richtet und da war jetzt das Anliegen vom Sozialreferat und ich denke auch das Anliegen der queeren Community zu sagen, wir wollen sowas auch und dieses Projekt ist jetzt eben speziell, weil es so ein einzelstehender Baukörper ist, schon in einer baulichen Nachbarschaft natürlich, eignet sich das einfach tatsächlich da als kleine queere Gruppe dieses Gebäude für sich zu in Anspruch zu nehmen, einfach für sich zu vereinnahmen und da praktisch ihr Leben zu gestalten. Und das sind schon kleine Wohnungen für zwei Personen oder für eine Person. Und was ich kann dir, das können wir jetzt natürlich im Radio nicht zeigen, die auch eine große Dachterrasse zur Verfügung haben, die sie gemeinsam nutzen können, die eben über einen Treppenaufgang zu erschließen ist, sodass das auch nochmal ein schöner Ort ist, wo man ungestört praktisch bei gutem Wetter eben auch Nachbarschaftsgemeinschaft leben kann. Was es darüber hinaus noch gibt, ist schräg gegenüber dieses Gebäudes gibt es ein anderes Gebäude, in dem es auch einen Nachbarschaftstreff gibt. Das gibt es in allen Neubaugebieten, diese Nachbarschaftstreffs, die auch von irgendeinem Träger organisiert werden und betrieben werden. Und das sind dann innenliegende Räume, die dann eben von der Gruppe auch genutzt werden können für Treffen, oder mal für ein Fest oder was auch immer dann der Gruppe, ja, was sie sich wünschen, da auch innen zu tun. Weil die Wohnungen halt nicht besonders groß sind, ist es halt einfach schön, auch einen anderen Raum zu haben und nicht in der Privatwohnung halt sich zusammen zu quetschen.
Auf jeden Fall. Jetzt gibt's noch was. Wir reden ja von queeren Menschen von einer ganz anderen Generation als jetzt ich, die natürlich auch noch ganz andere Zeiten erlebt haben, ganz andere Diskriminierungserfahrungen gemacht haben als ich heute leider auch noch.
Ja.
Glaubst du, dass gerade diese Generation spezielle Bedürfnisse hat im Alter, auf die du vielleicht Rücksicht nehmen solltest?
Das fällt mir sehr schwer zu beantworten, fürchte ich. Da müsste man selbst noch mal fragen. Also wir hatten ja ein Infotreffen bei Rosa Alter gemacht.
Habe ich gehört von der Karin.
Ja, wo jetzt nicht so ein großer Run war, aber da waren schon ein paar interessierte jetzt Männer, die sagen, ja, das ist für uns gut. Und ich glaube, die kamen genau mit dem, was ich schon genannt habe. Also zu sagen, wir leben jetzt alleine in einem anonymen Gebäude und möchten einfach gerne näher zusammenrücken mit Gleichgesinnten, die ähnliche Lebensvorstellungen teilen. Also das ist, denke ich, wichtig für diese Gruppe, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Erfahrung von Diskriminierung. Also da zu wissen, zumindest da in unseren zwei Etagen, da wissen wir, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir ähnliche Lebenserfahrungen gemacht haben.
Dass du dich vielleicht auch nicht verstecken musst.
Ja, richtig, nicht verstecken musst, ganz genau. Ja. So, das ist, denke ich, ein sicherliches Anliegen.
Einfach ein Safe Space auch zu schaffen.
Ja, ja. Klar, wenn man dann aus dem Haus raustritt, dann ist man wieder in der sehr bunt gemischten Nachbarschaft. Ja, wir haben in diesen Nachbarschaften ja auch viele Leute mit Migrationshintergrund, die ja auch nicht alle so aufgeschlossen sind. Jetzt was queere Lebensstile betrifft, aber das ist was, wenn man dann zusammen als Gruppe da wohnt, sicherlich auch leichter zu damit zurechtzukommen. Und vor allem haben wir dann auch den Nachbarschaftstreff gegenüber, die ja auch unterschiedliche Angebote machen, also da auch versuchen zu helfen, so einer Nachbarschaft zu einem guten Einvernehmen zu finden.
Ja, und ich glaube, wenn du einander dann auch kennenlernst, dann kennen die älteren Menschen. Ja. Und das ist ja egal, ob du jetzt einen Migrationshintergrund hast oder nicht, das ist mir an der Stelle nochmal wichtig. Wenn du zu was keinen Bezug hast, dann sind Vorurteile extrem leicht. Und wenn ich dann halt irgendwie in Kontakt zu dieser Gruppe Menschen habe, dann ist es auch leichter, Vorurteile abzubauen.
Absolut richtig. Absolut
also,
richtig.
Wie gesagt, da spielt der Migrationshintergrund überhaupt keine Rolle an.
Nee, absolut richtig. Also, ich wollte nur sagen, dass wir eine sehr gemischte Bevölkerungsstruktur dann halt in diesem Viertel dann auch haben. Und aber dass das praktisch so ein Safe Space, wie du gesagt hast, sein kann, also dieses Projekt.
Weil du dich auch nicht erklären musst.
Ja, genau. Was ich noch erzählen kann, weil das vielleicht für Leute, die sich interessieren, da auch interessant ist, also ist, dass wir hier von einer Miete von 18 Euro netto kalt ausgehen. Mhm. Das ist eine Berechnung von 21, das ist aber schon im Bau. Also insofern gehe ich davon aus, dass diese Miete wahrscheinlich gehalten werden kann, ja, dass man keine irgendwie Einkommensbelege oder sowas vorlegen muss. Und was wollte ich noch sagen? Mist, jetzt habe ich es gerade vergessen. Die 18 Euro kalt. Oh, shit. Oh Mann, jetzt ist es mir gerade weggerutscht. Ach so, dass es im ersten Quartal nächsten Jahres bezugsfertig sein soll. Mhm. Also das heißt, dass es auch relativ bald geht. Man kann jetzt da schon hinfahren, ja, und sich das mal angucken, ob die Gegend überhaupt passt. Da gibt's auch Busanschluss. Also das ist, und es gibt auch Nahversorgung nicht weit weg. Also das ist tatsächlich eines der, würde ich jetzt mal sagen, letzten Gebiete, Neubaugebiete, die eben auch nicht so, die relativ innenstadtnah noch sind. Mhm, ja. Die anderen Neubaugebiete, wie du sagst, wir wohnen in der Messestadt Riem, das ist ja jetzt schon auch, ist ja auch schon 30 Jahre alt, aber in Freiham oder in der Bayernkaserne und so weiter, das ist ja alles relativ viel weiter weg, als es jetzt also so in der U- und S-Bahn-Nähe da Pasing auch zu sein. Also das ist sicherlich vom Standort her ein richtig tolles Projekt.
Okay, dann sage ich dir vielen Dank für das
Gespräch. Ah, ich will aber noch was sagen. Ich will noch sagen, wer sich da interessiert, jetzt hier nachdem diese Sendung da gelaufen ist, kann sich gerne an die Mitbauzentrale wenden. Ja, wir haben eine Webseite, wo auch die Telefonnummer und die E-Mail-Kontakte draufstehen, und sich dann gerne auch an mich wenden direkt, weil ich genau diese Projekte begleite. Mein Name ist Heike Skog, und ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt auf Interesse stößt. Ich würde dann auch einladen zu einem gemeinsamen Treffen. Ich habe ja schon ein paar Leute, die sich interessieren. Das würde ich im Mai vielleicht anpeilen, je nachdem, wann jetzt diese Sendung da auch veröffentlicht wird, um ein Kennenlerntreffen zu ermöglichen und dann auch ein bisschen weiter ins Detail natürlich zu gehen, um den Standort und auch die Grundrisse zu zeigen und diese Geschichten.
Okay, das ist dann auf jeden Fall hilfreich. Dann sage ich dir vielen Dank für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte. Karl von Ossietzky.
Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+ und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Zum Schluss möchten wir noch ein Thema ansprechen, und zwar am 26. April jedes Jahr wird der Tag der lesbischen Sichtbarkeit gefeiert. Und das Besondere, finde ich, oder Bemerkenswerte ist, dass dieser Tag der lesbischen Sichtbarkeit in Spanien ausgerufen und quasi erfunden wurde. Und trotzdem ist es halt für uns auch wichtig, auch in Deutschland, dass wir diesen Tag haben. Wobei es da auch sehr unterschiedliche Positionen geben kann, weil die Frage ist ja eigentlich, brauchen wir den überhaupt? Sind wir Lesben nicht sowieso sichtbar oder müssen wir überhaupt sichtbar sein? Weil wir sind doch als Frauen vollkommen gleichberechtigt unter den Frauen. Und ein schönes Beispiel dafür ist vielleicht die Figur Lena Odenthal, die Kommissarin, die einzige lesbische Kommissarin, wobei das natürlich auch ein bisschen in Frage steht. Ist die Figur lesbisch geschrieben? Wird die Figur lesbisch gelesen oder nicht? Und meine Haltung dazu ist, und ich, wenn ich sie sehe, dann ist das für mich sonnenklar, diese Figur Lena Odenthal ist eine lesbische Frau. Aber es gibt da auch andere Meinungen.
Ja, und zwar von der Schauspielerin, die nun, also Ulrike Volkerts ist nun definitiv eine lesbische Frau, die sagt, die sich immer dagegen gewehrt hat, Lena zu einer Lesbe zu machen, Also deswegen haben sich gerade bei mir so als Volkerts-Fangirl schon so ein bisschen die Zehennägel aufgerollt, als du meintest, es ist eine lesbische Kommissarin, weil nein. Ich glaube, dass sich das die Community sehr gewünscht hat, aber Frau Volkerts war es eben immer wichtig, die Figur von ihrem Privatleben zu trennen. Und das verstehe ich und das respektiere ich. Und ich glaube, es wäre toll. Es gibt jetzt ja auch in der Schweiz eine lesbische, queere, ich weiß nicht, ob lesbisch, aber auf jeden Fall queere Tatort-Kommissarin. Aber ich verstehe auch, dass Frau Volkerts als lesbische Frau gerade nicht die Lesbe geben wollte. Und es gibt ja schon Folgen, wo das Lena irgendwie nahegelegt wird von den Regisseuren, wie die, in der sie eine Frau küsst in den 90ern. Nee, das ist Anfang 2000er, aber... Und ja, ich hatte das Gefühl, auch in Fat Killer 2007, wo dann eben das Model vor ihr diesen Striptease abzieht, das war immer so total voyeuristisch, hatte ich den Eindruck. Und ich hätte schon Angst, gerade in der Filmindustrie, dass da irgendwelche Männer da hinten sitzen und sagen, ja, die Volkerts, die wollte ich ja vor der Kamera schon immer mal mit einer anderen Frau sehen. Und deswegen kann ich da ihre Zurückhaltung vor der Kamera in der Rolle, die Lesbe zu geben, sehr gut verstehen.
Aber meine Gegenposition ist, also brauchen wir das überhaupt? Also natürlich, ich verstehe, dass Lena Odenthal beziehungsweise eben die Frau, der Mensch Ulrike Volkerts wurde als die dienstälteste Kommissarin ja betitelt. Und das ist ja, wie du das auch sagst, geht in die 90er zurück. Und damals war das wirklich ein anderes Leben, ja. Also vor 2000 war das ein anderes Leben. Da war lesbische Sichtbarkeit wirklich ein Riesenthema. Aber heute ist es ja gar kein Thema mehr. Wir brauchen das ja gar nicht. Also weil dann könnte ich auch einen Tag ausrufen, Frau mit roten Haaren, ja, Sichtbarkeit der Frau mit roten Haaren, dass sie sich nicht mehr die Haare färben dürfen. Das ist doch überhaupt gar kein Stigma mehr.
Also ich würde da entschieden widersprechen, weil ich schon auch in den Medien immer noch das Gefühl habe, wenn es um Homosexuelle geht, dann denken alle an, zum einen denken alle an den weißen schwulen Cis-Mann. Immer noch. Es ist immer noch der Gay-Guy aus den 90ern, der verfolgt uns immer noch, der irgendwie modeaffin ist, die beste Hetero-Freundin hat und da irgendwie durch die Manege hüpft und alles über Musicals weiß. Und wenn du dann mal eine lesbische Frau auf dem Bildschirm siehst, dann finde ich es natürlich toll, dass es für andere lesbische Frauen auch eine feminine Repräsentation gibt. Das ist großartig, dass es nicht nur uns, dass nicht nur wir Butch-Lesben vertreten sind. Aber ich habe oft das Gefühl, dass diese femininen Frauen dann für den Male Gaze geschrieben sind. Das heißt, ja, sie dürfen lesbisch sein, aber sie sollen bitte immer noch ein Hingucker sein, damit wir als Zuschauende die Heteromänner nicht ganz verlieren.
Ich glaube, du musst als erstes mal Male Gaze definieren und dann ist es ja schon so, dass auch lesbische Frauen durchaus feminines Auftreten haben. Also meine Stimme spricht das ja nicht aus, aber ich bin mein Leben lang sehr feminin unterwegs gewesen und auch als lesbische Frau sehr feminin. Und das hat ja auch die Frau Geiger angesprochen, es war nicht immer leicht in der lesbischen Community. Also es gibt halt auch solche und solche Frauen, aber es ist ja vielleicht eher auch das Thema Sichtbarkeit der Frauen oder nicht der lesbischen Frauen.
Also nochmal, um das nochmal ganz klarzustellen, ich freue mich über die feminine Repräsentation, das ist toll. Was ich meine ist, dass sie sehr bewusst so geschrieben ist, um jetzt das Thema Magus zu definieren. Das bedeutet mit dem männlichen Blick, wie Menschen, gerade Männer, Fernseh gucken. Das heißt, welche Körperteile von Frauen gezeigt werden. Dass Frauen nicht als kompletter Mensch dargestellt werden, sondern der Hintern, die Brüste, also Dinge, die wir in unserer Gesellschaft gewohnt sind, an Frauen zu sexualisieren. Und ich habe das Gefühl, dass eben diese femininen lesbischen Figuren nicht für feminine Lesben wie dich geschrieben sind, um euch zu empowern, sondern es ist halt für die männliche Fuckability geschrieben. Und das tut uns lesbischen Frauen, die ja auch Sternchen, die ja auch unter der Fetischisierung und Sexualisierung von Männern zu leiden haben. Sowas wie, darf ich euch mal zugucken? Oder, ach klar, gleich zwei Frauen. Das tut uns ja auch nicht gut. Und ich finde, deswegen haben wir da noch einen längeren Weg vor uns. Und wenn du immer sagst, wir zählen in die Frauengruppe mit rein, natürlich zählen wir als Lesben bische Frauen oder nicht-binäre Lesben, natürlich zählen wir nicht unter die Männer. Aber durch unsere Queerness haben wir ja noch mal Diskriminierungserfahrungen, die eine heterosexuelle Frau nicht hat. Und ich finde, die darfst du nicht ausblenden.
Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe zuhörende Menschen, ihr merkt, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und Esther und ich werden das ganz sicher fortsetzen, dieses Thema zu besprechen. Doch bevor wir jetzt das letzte Lied hören von Pink, die eine Ikone ist, es muss Esther jetzt, glaube ich, noch mal kurz erläutern.
Ja, also Pink ist eine queere Ikone, gerade für uns queere Frauen. Ist sie einfach mit dem androgynen Auftreten, wird auch durch ihre starke Meinung gegen jegliche Form von Diskriminierung, sei es Antifeminismus, sei es Queerfeindlichkeit, sei es Rassismus, sei es Antisemitismus, von dem sie ja als Jüdin leider auch betroffen ist, hat sie sich immer stark gemacht, eben auch durch ihr androgynes Äußeres wird sie immer fälschlicherweise als Lesbe gelesen und hat gerade mit ihrem Song Dear Mr. President, ist einer, ist ihr erster Protestsong und den hören wir jetzt zum Ende noch.